freue mich, liebe Geschwister, heute hier zu sein. Ich muss eines sagen vorweg. Das Thema, was ich heute Morgen euch bringen werde, wurde motiviert durch eine Schwester hier aus der Gemeinde. Sie hat eine Frage gestellt und aufgrund der Zeit, man gab ihr auch keine klare Antwort. Und dann habe ich mir gesagt, ich muss einmal darüber sprechen. Es ist kein einfaches Thema, aber es ist wichtig. Wir glauben an die Wiederkunft Christi. Und wir glauben auch, dass es nicht lange dauern wird, bis Jesus Christus kommt. Aber was wird geschehen, kurz bevor Jesus wiederkommt? Ich möchte über diesen Zeitabschnitt und damit verbundene Ereignisse sprechen heute Morgen. Und ich beginne mit dem Haupttext. Wir lesen in Daniel Kapitel 12, Vers 1 folgendes. Zu jener Zeit wird Michael, der große Engelfürst, der für dein Volk eintritt, sich aufmachen. Denn es wird eine Zeit so große Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist, seitdem es Menschen gibt, bis zu jener Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden, alle, die im Buch geschrieben stehen. Wir haben gelesen, es wird eine Zeit so große Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist. Trübsal wird umschrieben mit Begriffen wie Jammern, Leid, Unglück. Nichts Schönes. Es klingt beängstigend, ja, es klingt so. Aber es wäre nicht klug, diese Zeit zu ignorieren, oder so zu tun, ob sie nicht käme. Sie wird kommen. Und es ist wichtig, weil Information ist der erste Schritt zu richtigen Verhalten. Die trübselige Zeit fängt an, sobald die Gnadenzeit zu Ende ist. Und endet bei der Wiederkunft Christi. Es ist ein kurzer Zeitabschnitt und es verläuft parallel zur Zeit der letzten sieben letzten Plagen. Trübselige Zeit, die sieben letzten Plagen, das eine ist so wie das andere. Das alles, das läuft parallel. Wir lesen aus der Schriftung für frühere Schriften von Ischibait folgendes. Ich sah, dass die vier Engel die vier Winde halten, bis Jesus sein Werk im Heiligtum getan hat. Und dann werden die sieben letzten Plagen kommen. In der Offenbarung, Kapitel 16, Vers 1, können wir lesen. Und ich hörte eine große Stimme aus dem Tempel, die sprach zu den sieben Engeln, geh hin und gießet aus die sieben Schalen des Zornes Gottes auf die Erde. Wir finden die sieben letzten Plagen in der Offenbarung, Kapitel 16, von Vers 1 bis 21. Wir wollen miteinander untersuchen, was die Gläubigen einerseits, Entschuldigung, was die Gläubigen einerseits und die Feinde Gottes andererseits erleben werden. Was werden die Menschheit erleben zu dieser Zeit. Ich sagte es bereits, ist eine kurze Zeit. Sie beginnt mit dem Ende der Gnadezeit und endet mit der Wiederkunft Christi. Was bedeutet Gnadenzeit? Die Bibel versteht darunter die Zeit, in der ein Einzelner oder die Menschheit sich für Gott entscheiden und Erlösung akzeptieren kann. Eine Person, die Menschheit, in diesem Zeitraum. Wann aber ist die Gnadenzeit zu Ende? Das wissen wir nicht. Das Datum oder die Zeitung wissen wir nicht. Aber eines wissen wir, es geschieht, wenn Jesus seinen Versöhnungsdienst als Hohepriester im himmlischen Heiligtum beendet hat. Das wissen wir. Wir können lesen in das Buch Den großen Kampf. Wenn das Untersuchungsgericht abschließt, ist das Schicksal eines jeden Menschen entschieden. Es sei zum Leben oder zum Tod. Die Gnadenzeit endet kurz vor der Erscheinung des Herrn in den Wolken des Himmels. Hier können wir uns sehr gut orientieren. Wenn das Untersuchungsgericht abschließt, zurzeit findet das Untersuchungsgericht statt, wenn das Untersuchungsgericht abschließt, ist das Schicksal eines jeden Menschen entschieden, es sei zum Leben oder zum Tod. Die Gnadenzeit endet kurz vor der Erscheinung des Herrn in den Wolken des Himmels. Nun geht das prophetische Wort in Erfüllung und die Verkündigung des Evangeliums wird abgeschlossen sein. Geht die Gnadenzeit zu Ende, dann brauchen wir nicht mehr das Evangelium verkündigen. Kein Mensch kann zu dieser Zeit mehr sein Schicksal ändern. Man ist entweder gerettet oder verloren. Nach der Wiederkunft Christi wird keine Gnadenzeit mehr sein. Wir lesen, es ist unmöglich, dass die Plagen ausgegossen werden können, während Jesus noch im Heiligtumdienst tut. Aber wenn sein Werk dort beendet ist und sein Amt als Vermittler aufhört, ist nichts mehr da, was den Zorn Gottes zurückhält. Wenn man die Bibeltexte miteinander vergleicht, kann man Ähnlichkeiten finden zwischen die Plagen in Ägypten und die letzten sieben Plagen. Die Plagen in Ägypten, wir finden sie 2. Moses Kapitel 7, von Vers 14 bis 2. Moses Kapitel 21, Vers 51. Und den sieben Plagen Offenbarung 16, von Vers 1 bis 21. Und da können wir deutlich erkennen gewisse Ähnlichkeiten. Und es ist auch gut, dass wir sie verbinden, um einiges besser verstehen zu können. Wir kommen jetzt zu der Erfahrung der Feinde Gottes und die Erlebnisse der Gläubigen während der trübseligen Zeit. Die Erfahrung, wir wollen anfangen mit der Erfahrung der Feinde Gottes. Ja, warum Feinde Gottes? Ja, sie sind Feinde Gottes aufgrund ihrer Einstellung. Ihre Einstellung Gott gegenüber, zum Beispiel Römerbrief Kapitel 1, Vers 25. Sie, welche die Wahrheit Gottes in die Lüge verwandelt und den Schöpfer Verehrung, ja, und Entschuldigung, Sie, welchen die Wahrheit Gottes in Lüge verwandelt und den Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben, statt dem Schöpfer, der gepriesen ist in Ewigkeit. Das ist diese Einstellung zu Gott. Römerbrief Kapitel 1, Vers 25. Oder zum Beispiel in 2. Timotheus Kapitel 3 von 1 bis 4 und wir lesen Vers 4. Sie hassen alles Gute und kennen keine Treue. Diese unverschämten und aufgeblasenen Sprücheklopfer, die nur ihr Vergnügen und ihre Bequemlichkeit im Kopf haben und von Gott nichts wissen wollen. Das ist die Einstellung. Zum Wort Gottes, 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 3 und 4. Vor allen Dingen müsst ihr wissen, dass in dieser letzten Zeit Menschen auftreten werden, die nicht nach Gottes Willen fragen, sondern rücksichtslos nur das tun, wozu sie Lust haben. Das ist die Einstellung. Nichts ist ihnen heilig. Sie machen sich über alle lustig. Sie machen sich über alles lustig. Spöttisch werden sie euch fragen: Wo ist denn nun euer Christus? Hat er nicht versprochen, dass er wiederkommt? Das ist die Einstellung. Oder ihre Einstellung zu den Mitmenschen, zu ihren Mitmenschen. Wir lesen in Jakobusbrief, Kapitel 5, von 1 bis 8. Wir wollen nur Vers 4 lesen. Der Herr, der allmächtige Gott, hat den Schrei eurer Erntearbeiter gehört, die ihr um ihren Verdienstenlohn betrogen habt. Oder können wir auch lesen, Vers 6. Unschuldige habt ihr verurteilt und umgebracht, und sie haben sich nicht gegen euch gewehrt. Zur Natur. Offenbarung Kapitel 11, Vers 18. Ohne Ausnahme wirst du alle vernichten, die unsere Erde ins Verderben gestürzt haben. Ihr Lebensinhalt finden wir im Matthäus Evangelium Kapitel 24, Vers 38 und 39. Auch damals lebten die Menschen so weiter, wie sie immer gelebt hatten. Essen, Trinken und Heiraten waren ihr einziger Lebensinhalt. Und jetzt, was kommt, was interessant ist, wenn wir weiterlesen: So wird es auch beim Kommen des Menschensohnes sein. Da wird deutlich gemacht, dass in der Endzeit werden sie so denken und sich so verhalten. Die Menschen dienen nicht den Schöpfer, sondern den Göttern, die sie sich selbst gebastelt haben. Sie haben Gottes Gnade verworfen, ganz bewusst verworfen. Die Feinde Gottes sehen sich als Maßstab aller Dinge. Sie allein wollen bestimmen, was moralisch und was richtig ist. Damit haben sie schon begonnen. Dadurch ist Ungerechtigkeit an der Tagesordnung. Die Menschheit leidet und schreit nach Recht und Gerechtigkeit. Sie wird betrogen und bestohlen. Das sehen wir jeden Tag. Die Mächtigen nehmen sich das Recht über Leben und Tod der Gläubigen, der Kinder Gottes, zu bestimmen. Ihre Bosheit ist grenzenlos. Gott aber sagt: Jetzt reicht es mir. Er handelt, die sieben letzten Plagen beginnen. Die Plagen treffen die Feinde Gottes. Sie haben Gottes Warnung völlig ignoriert. Sie erleben an ihrem eigenen Leib die Erfüllung des prophetischen Wortes. Sie haben gesagt: Das wird nie geschehen. Wir haben die Macht. Und jetzt erleben sie selbst. Es ist ein großer Unterschied. Ich habe es gelesen, ich habe es gehört. Nein, ich erlebe es jetzt. Das ist eine ganz andere Erfahrung. Die Plagen, die Gott über Ägypten kommen ließ, ehe er das Volk Israel befreite, gleichen dennoch schrecklicheren und umfangreicheren Gerichten, die Welt vor der endgültigen Befreiung des Volkes Gottes heimsuchen werden. Von den ersten vier Plagen wird Folgendes gesagt: Hier handelt es sich nicht um weltweite Plagen. Sonst würden die Bewohner der Erde völlig ausgerottet werden. Die ersten vier sind nicht universell. Die anderen ja, aber die ersten vier nicht. Viele Gottlosen waren sehr im Zorn, als sie die Plagen erleiden mussten. Das ist nicht schön. Ich habe die ausgelacht, ich habe mich über sie lustig gemacht und jetzt trifft mir das. Ja? Viele Gottlosen waren sehr im Zorn, als sie die Plagen erleiden mussten. Es war eine Szene furchtbarer Qual. Und wird noch gesagt, die Leute wandten sich mit bitterem Hass gegen die Prediger, gegen ihre Prediger. Ja, ich wiederhole, die Leute wandten sich mit bitterem Hass gegen ihre Prediger, machten ihnen Vorwürfe und sagten, ihr habt uns nicht gewarnt. Ihr habt uns nicht gesagt, dass die ganze, ihr habt uns gesagt, dass die ganze Welt bekehren werden würde und habt Frieden, Frieden gerufen. Und jede Furcht, die aufkam, zu unterdrücken. Ihr habt uns nicht von dieser Stunde gesagt. Und jene, die uns davor warnten, habt ihr Fanatiker und böse Menschen genannt, die uns nur ins Verderben stürzen wollten. Aber ich sah, dass die Prediger dem Zorn Gottes nicht entkamen. Und jetzt kommt ein Satz, der mich überrascht. Ihre Leiden waren 10-mal größer als die ihres Volkes. Ich denke, es ist gut, dass manche Prediger darüber nachdenken sollen. Die gehören zum Christentum unserer Zeit. Ich sah die Heiligen, die Städte und Dörfer verlassen und sie scharenweise zusammentun. Sie wohnten an den einsamsten Orten. Engel versahen sie mit Nahrung und Wasser, während die Gottlosen, jetzt kommt der Unterschied, während die Gottlosen Hunger und Durst litten. Die Gottlosen haben die Grenzen ihrer Bewährungsfrist überschritten und der Geist Gottes, den sie fortwährend widerstanden haben, ist ihnen letztlich entzogen worden. Sie haben Zeit gehabt. Die haben die Möglichkeit gehabt, aber sie wollten nicht. Ja? Und der Geist Gottes, den sie fortwährend widerstanden haben, ist ihnen letztlich entzogen worden. Sie werden nicht mehr durch die göttliche Gnade beschützt und sind den Bösen wertlos ausgeliefert. Den Bösen. Satan wird nun die Welt in einen letzten großen Trübsal stürzen. Jetzt hat er freie Hand. In Hiob, Kapitel 34, Vers 20, können wir lesen, plötzlich müssen die Leute sterben und zu Mitternacht erschrecken und vergehen. Die Mächtigen werden weggenommen ohne Menschenhand. Wir kommen jetzt zu der Erfahrung der Gläubigen. Die Erfahrung der Gläubigen während der 7 letzten Plagen hat eine gewisse Ähnlichkeit mit der Plagen von Ägypten. Die Gläubigen werden in der Regel von den Folgen der Plagen verschont bleiben. Und wenn wir das verbinden mit den Plagen von Ägypten, in 2. Mose, Kapitel 8, Vers 18, können wir lesen, 2. Mose, Kapitel 8, Vers 18, nur die Provinz Goschen, in dem mein Volk wohnt, werde ich verschonen. Dort wird keine einzige Fliege zu finden sein. Daran sollt ihr erkennen, dass ich der Herr bin, auch hier in diesem Land, sagt der Herr. Und Ähnliches können wir lesen, 2. Moses, Kapitel 9, Vers 4, 2. Moses, Kapitel 9, Vers 26, 2. Moses, Kapitel 11, Vers 7, 2. Moses, Kapitel 10, Vers 23. Das wiederholt sich. Die leiden, aber die Kinder Gottes bleiben davon verschont. Ich sah die Heiligen, die Städte und Dörfer verlassen und sich scharenweise zusammentun. Sie wohnten an den einsamsten Orten. Engel, jetzt kommt es, Engel versahen sie mit Nahrung und Wasser, während die Gottlosen Hunger und Durst litten. Jetzt wird ein Unterschied sichtbar. In der Zeit der Angst, unmittelbar vor der Wiederkunft Christi, werden auch die Gerechten durch himmlische Engel behütet. Ich sah, dass uns Brot und Wasser zu der Zeit sicher sind und dass wir nicht Not oder Hunger leiden werden. Denn Gott ist imstande, für uns einen Tisch in der Wüste zu bereiten. Während die Gottlosen an Hunger und Seuchen zugrunde gehen, beschützen Engel die Gerechten und sorgen für ihre Bedürfnisse. Der Unterschied wird sehr deutlich sichtbar. Jetzt sehen die Weltmenschen, wie jene, die sie verspottet und verlacht hatten und die sie beseitigen wollten, inmitten von Seuchen, Stürmen und Erdbeben unverzerrt bleiben. Gott, der für die Übertreter seines Gesetzes wie ein verzehrender Feuer ist, wird für seine Kinder zu einem schützenden Dach. Und wenn wir den Psalm 121 gelesen haben, von Vers 5 bis 7, wird uns hier gesagt, was geschehen wird. Wir lesen im Psalm 121 von Vers 5 bis 7. Der Herr gibt auf dich Acht. Er steht dir zur Seite und bietet dir Schutz vor drohenden Gefahren. Tagsüber wird die Sonnenglut nicht verbrennen und in der Nacht wird der Mond dir nicht schaden. Der Herr schützt dich vor allem Unheil. Er bewahrt dein Leben. Aber ein Psalm, der noch deutlicher wird, das ist im Psalm 91 von Vers 7 bis 11. Und das ist fast buchstäblich. Wenn 1000 neben dir tot umfallen, ja, wenn 10.000 in deiner Nähe sterben, dich selbst trifft es nicht. Mit eigenen Augen wirst du sehen, wie Gott es denen heimzahlt, die ihn missachten. Und es geht noch weiter. Du aber darfst sagen, beim Herrn bin ich geborgen. Ja, bei Gott, dem Höchsten, hast du Heimat gefunden. Darum wird dich nichts Böses zustoßen. Kein Unglück wird dein Haus erreichen. Denn Gott hat seine Engel ausgesandt, damit sie dich schützen, wohin du auch gehst. Eine wunderbare Erfahrung. Herrlich. 1 dürfen wir nicht vergessen. In dieser Zeit, der Zeit der trübseligen Zeit, eines dürfen wir nicht vergessen. Die Gläubigen sind versiegelt. Sie sind versiegelt. Wir lesen Schatzkammer der Zeugnisse, Band 2. Wenn diese Zeit der Trübsal kommt, ist jeder Fall entschieden. Es gibt fortan keine Prüfungszeit mehr und keine Gnade für die Unbußfertigen. Das Siegel Gottes ist sein Volk aufgedrückt. Sie sind versiegelt. Jene, die das Siegel des lebendigen Gottes empfangen und in der Zeit der Trübsal beschützt werden, müssen das Bild Jesu vollkommen wieder strahlen. Der Unterschied. Die Versiegelten können nicht verloren gehen. Nun, werden die Gläubigen leiden? Ach gut. Werden sie ein bisschen leiden? Oder sie werden nicht leiden? Das ist die Frage, die man sich stellen kann. Die Gläubigen sind versiegelt, sie können nicht mehr verloren gehen, sie befinden sich inmitten der Plagen, sie werden beschützt, aber werden sie nicht dort irgendeine Art von Leid ertragen müssen? Ja. Ihr Leid ist hauptsächlich seelische Natur. Einerseits erleben sie die feindselige, den feindseligen Verhalten, das feindselige Verhalten der Feinde Gottes, nicht? Weil sie sehen, den Kindern Gottes geht es gut und ihnen geht es schlecht. Dann, nicht, die Blicke werden nicht, sicherlich keine schönen Blicke sein. Andererseits beschäftigt sie die persönliche Vorbereitung auf die Wiederkunft Christi. Feierlich. Erleben diese Atmosphäre von Leid. Und das andere ist, sich vorzubereiten für Jesus Christus, für seine Wiederkunft. Ja, wie gesagt, schon haben wir gelesen bei Daniel. Nun, sie werden den Eindruck haben, und das ist auch interessant, sie werden den Eindruck haben, von Gott getrennt zu sein. Aber nur den Eindruck. Ist euch das bekannt? Sie werden den Eindruck haben, von Gott getrennt zu sein. Aber es ist nur der Eindruck. Doch sie müssen so vertrauen, wie Jesus in Gethsemane. Jesus in Gethsemane hatte den Eindruck, dass Gott ihn verlassen hat. Diese Erfahrung. Aber wir wissen, dass dann Jesus sicher wurde. Gott hat mich nicht verlassen. Aber das war da, dieser Kampf war da. Das ist ein Eindruck. Aber war nicht wahr. Stimmte nicht. Aber diesen Eindruck werden auch die Kinder Gottes haben. Um besser zu verstehen, das, was die Kinder Gottes seelisch erleben werden, es ist gut, dass wir uns befassen mit der Erfahrung Jakobs. Dann wird es deutlich. Jakobs Erfahrung in jener Nacht des Ringens und der Angst versinnbildet die Trübsal, durch die Gottesvolk unmittelbar vor der Wiederkunft Christi gehen muss. Wollen wir es besser verstehen, dann müssen wir uns befassen mit der Erfahrung, die Angst in Jakob. Wenn wir das verstanden haben, dann verstehen wir, was werden die Kinder Gottes erfahren. Wovon hatte denn Jakob Angst? Die Begegnung mit seinem Bruder Esau stand ihm bevor und wird ihm gesagt in 1. Mose 32, Vers 7, die Boten kamen zu Jakob zurück und sprachen, wir kamen zu deinem Bruder Esau und er zieht dir auch entgegen mit 400 Mann. Kriegst du keine Angst, wenn dein Bruder, die feindlich gesinnt ist, und kommt mit 400 Männern? Jakob wird von Angst gepackt. Sein Bruder hatte recht, zornig auf ihn zu sein. Und er konnte Jakob jetzt sehr schaden. Das war ein Problem. Auch stand ihm seine Sünde, der Betrug Jakobs an seinen Vater, immer vor Augen. Und das begleitet ihn Tag für Tag. Dann findet ein Kampf statt. Er muss, kostet es, was er wollte, die Gewissheit der Sündenvergebung haben. Er will sie haben. Er will sie haben. Und wie bekommt er sie? Durch Kampf. Wir lesen in Hosea Kapitel 12, Vers 5. Ja, er kämpfte mit dem Engel Gottes und besiegte ihn mit Weinen und Flehen. Es kommt nur dieses Gewisse der Vergebung der Sünde durch weinen und flehen, dann kommt dieser Frieden, der mich richtig glücklich macht, weil ich bin frei. Vergiss nicht die Erfahrung, diese Erfahrung. Wir lesen in 1. Moses, Kapitel 32, Vers 29. Er sprach, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Wir lesen in Patriarchen und Propheten, der Irrtum, der Jakob dazu verleitet hatte, das Erzgeburtsrecht durch Betrug an sich zu bringen, stand ihm gerade jetzt klar vor Augen. Er hatte nicht auf Gottes Verheißungen vertraut, sondern mit eigenen Anstrengungen erreichen wollen, was Gott zu seiner Zeit und auf seine Weise getan hätte. Als Bestätigung dafür, dass ihm vergeben war, wurde sein Name geändert. Jakob hatte den Segen empfangen, nachdem er sich sehnte. Sein schuldhaftes Versagen als Verdränger und Betrüger war vergeben. Die Krise seines Lebens überwunden. Und was geschieht dann, wenn das stattgefunden hat? Was geschieht, wenn wir weiterlesen, steht, nun fürchte sich Jakob nicht mehr vor der Begegnung mit dem Bruder. Ich habe Frieden mit Gott, Gott ist mit mir, was kann mir jetzt passieren? Nichts. Ist das nicht eine wunderbare Erfahrung? Nun, zwei Gründe der Angst. Die Angst vor Esau und ob seine Schuld vergeben war. Das Volk Gottes wird auch zwei Erfahrungen machen. Die Bedrohung durch die Feinde Gottes und das Ausstrecken nach der Gewissheit, alle Sünden bereut zu haben und vorbereitet zu sein, um Jesus mit Freuden begegnen zu können. Und da möchte ich das zitieren, zwei Zitate lesen. Obwohl Gottes Volk von Feinden umgeben sein wird, die es auf seinen Untergang abgesehen haben, fürchten sich die Gläubigen nicht vor der Verfolgung um der Wahrheit willen. Sie sorgen sich vielmehr darum, ob sie auch jede Sünde bereut haben, um nicht etwas durch unvergebene Schuld selbst die Erfüllung der Verheißung Christi zu verhindern. Man stellt sich die Frage, bin ich vorbereitet, um Jesus zu empfangen? Aber auf der anderen Seite ist interessant, während sie sich ihre Unwürdigkeit wohl bewusst sind, haben sie keine verborgene Schuld zu enthüllen. Ihre Sünden sind bereits durch das Gericht beurteilt und getilgt worden. Und es existiert keine Erinnerung mehr an sie. Sie sagen, ja, was muss ich noch in Ordnung bringen? Es ist alles in Ordnung. Könnt ihr euch vorstellen, dieses Erlebnis? Es ist alles in Ordnung. Wir lesen im großen Kampf, Gottes Liebe zu seinen Kindern in der Zeit ihrer schwersten Prüfungen ist ebenso stark und barmherzig wie in ihren sonnigsten Tagen. Doch sie müssen durch diesen Feuerofen hindurch. Warum? Warum? Ihre Liebe zum Irdischen muss verzerrt werden, damit das Bild Christi sich in ihnen vollkommen widerspiegelt. Das heißt, das Letzte werden sie ablegen. Die werden komplett voll da sein in dieser Hingabe für Jesus Christus. Wir kommen jetzt zu der Wiederkunft Christi. Wir haben gelesen in Daniel Kapitel 12, Vers 1, Zu jener Zeit wird Michael, der große Engelfürst, der für dein Volk eintritt, sich aufmachen. Denn es wird eine Zeit so große Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist, seitdem es Menschen gibt, bis zu jener Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden. Zu dieser Zeit. Alle, die im Buch geschrieben stehen. Zu jener Zeit wird Michael Jesus, der für dein Volk eintritt, sich aufmachen. Und was will er machen? Aber zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden. Die Wiederkunft Jesus findet am Ende der sieben letzten Plagen statt. Die Feinde Gottes, ist klar, sie werden versuchen, sie wünschen sich, die Kinder Gottes zu schaden. Sie können Gott nichts antun, aber sie wollen, aber sie können nicht. Es gelingt ihnen nicht. Aber sie meinen, dass sie es schaffen werden, aber es gelingt ihnen nicht. Weil zur rechten Zeit wird Jesus Christus handeln. Und wir können lesen in der Offenbarung 6 von Vers 15 bis 17. Angst und Schrecken ergriff die Mächtigen und Herrscher der Erde. Ihr Heerführer, die Reichen und die Starken, die Heeren ebenso wie ihre Untergebene, ja, die Herren ebenso wie ihre Untergebenen. Sie alle suchten Schutz in Höllen und zwischen den Felsen der Berge. Und alle schrien zu den Bergen, stürzt doch auf uns herab, verbergt uns von den Augen dessen, dem alle Macht gehört, bewahr uns von dem Zorn des Lammes, der Tag seines Gerichts ist jetzt gekommen. Wer kann da bestehen? Beim Kommen Christi werden die Bösen auf der ganzen Erde vernichtet. Der Hauch seines Mundes verzehrt sie und der Glanz seiner Herrlichkeit vernichtet sie. Christus nimmt sein Volk mit sich zur Stadt Gottes und die Erde wird unbewohnt sein. Er befreit sein Volk und nimmt sein Volk mit. Die Gläubigen werden befreit und sie freuen sich und sie loben Gott. Und da gibt es eine sehr schöne Beschreibung im großen Kampf. Und hier steht, es ist Mitternacht, wenn Gott seine Macht zur Befreiung seines Volkes offenbart. Die Sonne bricht hervor und scheint in voller Kraft. Zeichen und Wunder folgen sich aufeinander. Die Gottlosen schauen bestürzt und erstaunt auf diese Ereignisse, während die Gerechten in großer Freude die Signale für ihre Befreiung erkennen. Die Natur scheint ihre gewohnte Ordnung verloren zu haben. Die Flüsse fließen nicht mehr. Schwere, dunkle Wolken steigen auf und prallen aufeinander. Inmitten dieses aufgebrachten Himmels erkennt man eine Stelle von unbeschreiblicher Herrlichkeit. Und von dort ertönt die Stimme Gottes wie das Rauschen vieler Wasser, die da spricht, es ist geschehen. Welch eine Befreiung. Wunderbar. Das ist das, was geschehen wird. Nun, eines müssen wir uns, worüber wir uns Gedanken machen müssen, ist, wie sieht es aus mit uns heute? Die Erlösung ist sehr privat. Ja? Die Erlösung findet statt für uns ganz persönlich. Und es geht hier um meine persönliche Beziehung zu Jesus. Bin ich für Jesus oder bin ich gegen Jesus? Und da müssen wir uns die Frage stellen. Unsere Vorbereitung für die Ewigkeit ist notwendig. Und sie ist notwendig heute. Warum? Ja, es gibt so einige Argumente. Ich möchte nur zwei erwähnen. Ich weiß nicht, wann ich sterben werde. Weißt du, wann du sterben wirst? ist eine Frage, die wir uns stellen müssen. Weißt du, wann die Gnadenzeit zu Ende sein wird? Ich nicht. Ob wir einmal Jesus mit Freude entgegengehen können, ihm begrüßen, erfreulich schauen, hängt davon ab, wie wir heute leben. Es ist eigentlich nebensächlich, sich heute Sorgen zu machen über die Gläubigen, die Kinder Gottes, die die trübselige Zeit erleben werden. Sie können nicht verloren gehen. Sie sind sicher in Gottes Hände. Sie werden die Wiederkunft Jesu in Herrlichkeit erleben. Wir sollen uns nicht Sorgen machen über diejenigen, die erleben werden, die trübselige Zeit. Wir sollen uns Sorgen machen über uns heute. Wir leben noch in der Gnadenzeit. Wir leben noch in dieser Zeit. Was machst du, um auf die Wiederkunft Christi vorbereitet zu sein? Was machst du heute? Das ist die Frage. Wäre es möglich, dass du dir Gedanken machst über die trübselige Zeit, die irgendwann in der Zukunft liegt, aber heute deine Gemeinschaft mit Jesus vernachlässigst? Ja, ich weiß, habe ich mit einigen Geschwistern gesprochen, und sie sprechen von der trübseligen Zeit, wie viel sie leiden werden. Und sie konnten mir auch sagen, wie lange das dauern wird. Ich habe es nicht, ich habe keine Informationen in der Heiligen Schrift gefunden, aber sie wissen es. Das ist nicht Gottes Wille, dass wir so denken. Gottes Wille ist, dass wir uns heute vorbereiten. Auf was sollen wir achten? Es gibt Gefahren in unserer Zeit. Unter den Christen breitet sich die sogenannte neue Spiritualität aus. Und sie bekommt eine sehr gute, ich würde sagen, Unterstützung durch einen bekannten Mann, der kommt aus Argentinien. Sehr stark. Denken und der Gebrauch des Verstandes sind weniger wichtig als Fühlen und Erleben. Ich wiederhole, Denken und der Gebrauch des Verstandes sind weniger wichtig als Fühlen und Erleben. Diese Art, Glauben zu leben, verdrängt das Vertrauen in die endgültige Autorität der Heiligen Schrift. Weil persönliche Erfahrungen größeres Gewicht bekommen als das Wort Gottes. Maßgebend ist das, was ich erlebe. Meine Erfahrungen stehen über das Wort Gottes. Warum? Weil ich es erlebt habe. Meine Gefühle bestimmen, ob das richtig ist. Warum? Ich habe es gefühlt. Merkt ihr die Tendenz? Und das ist eine neue Strategie, die nicht von Gott kommt. Ich wiederhole, Denken und der Gebrauch des Verstandes sind weniger wichtig als Fühlen und Erleben. Diese Art, Glauben zu leben, verdrängt das Vertrauen in die endgültige Autorität der Heiligen Schrift, weil persönliche Erfahrungen größeres Gewicht bekommen als das Wort Gottes. Und er fährt eines, der andere fährt das andere. Und was haben wir dann? Verwirrung. Chaos. Und wer freut sich, wenn unter den Christen Chaos existiert? Das wissen wir. Das ist die Strategie. In 2. Timotheus
haben wir die Prophetie.
2. Timotheus, Kapitel 4, Vers 3. 2. Timotheus, Kapitel 4, Vers 3. Denn es wird eine Zeit kommen, in der die Menschen von der wahren Lehre nichts mehr wissen wollen. So wie es ihnen gerade gefällt, werden sie sich Lehrer aussuchen, die ihnen nur das sagen, was sie gerne hören möchten. Und in diese Richtung bewegt sich auch das Christentum. Derjenige, der eine biblische Einstellung hat, auch hier schon in Deutschland, wird abgesetzt. Nein, wir brauchen einen, der ja modern ist. Und so geht es weiter. Sicherlich gibt es auch eine Gefahr, wenn wir verstandsmäßig nur Jesus Christus annehmen. Schwester Reit sagt sehr deutlich, es ist gut, dass wir mit dem Verstand, ja, dass wir den Verstand benutzen, aber dann diese Erkenntnis muss zum Herz, muss runterkommen, muss nicht da oben bleiben. Ich kann mich noch sehr gut erinnern von Menschen, die waren in der Adventgemeinde. Sie wurden in der Gemeinde aufgenommen. Warum? Weil die Prophetie beweist, dass die Heilige Schrift Gottes Wort ist. Aber Beziehung zu Jesus Christus hatten sie nicht. Und das ist auch nicht gut. Man kann sagen, fühlen, erleben und Verstand gehören zusammen und machen es gemeinsam den Menschen zu dem, was er nach Gottes Willen sein soll. Fühlen, erleben und Verstand. Dann ist das ist Harmonie. Das ist gut. Auf was sollen wir auch in dieser Zeit, besondere Zeit, achten? Die Vergebung unserer Sünden durch Jesus muss zu einer Lebensänderung führen. In meinem Leben muss sich was ändern. Was verstehe ich unter Lebensänderung? Meine Gemeinschaft mit Jesus, wenn sie echt ist, muss zu einer Veränderung meiner inneren Haltung, Einstellung und Gesinnung führen. Es kann nicht sein, dass ich Jesus Christus erlebe. Ich erlebe seine Vergebung. Und ich mache weiter wie bisher. Da stimmt was nicht. Beziehung zu Jesus macht, dass sich was ändert in meinem Leben. Und muss sich auch was ändern in meinem Leben. Ich muss lernen, in Harmonie mit Jesus zu leben. Und das ist, was Gott will. Wenn ich diesen Wunsch habe, in Harmonie mit Jesus zu leben, dann erfülle ich die Voraussetzung, die Gott sich wünscht, sodass ich für immer mit Jesus Christus bin. Ich möchte schließen mit einem Bibeltext, 1. Korintherbrief, Kapitel 1, von Vers 7 bis 9. Es fehlt euch keine der Gaben, die Gottes Geist den Glaubenden schenkt. So wartet ihr darauf, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Er wird euch die Kraft geben, im Glauben fest zu bleiben und das Ziel zu erreichen, so dass ihr vor ihm bestehen könnt, wenn er wiederkommt. Das macht Gott. Ja, und wird noch gesagt, darauf könnt ihr euch verlassen, denn Gott steht zu seinem Wort. Und jetzt kommt es. Er selbst hat euch ja für immer zur Gemeinschaft mit seinem Sohn, unserem Herrn Jesus Christus, berufen. Für immer. Und diese Gemeinschaft muss beginnen. Als Vorbereitung für die Ewigkeit. Heute. Er selbst hat euch ja für immer zur Gemeinschaft mit seinem Sohn, unserem Herrn Jesus Christus, berufen. Ich kann mir das nicht vorstellen, wenn ich nicht Gemeinschaft gerne, Gemeinschaft pflege mit Jesus Christus heute, dass ich plötzlich sie haben werde, diesen Wunsch haben werde mit Jesus Christus. Wann soll ich damit beginnen? Wann soll ich beginnen, dass Jesus Christus mein Leben führt? Wann soll es damit beginnen, dass ich Gottes Wort ernst nehme? Jesus' Worte ernst nehme. Wann soll es damit beginnen? Gott hat schon die Entscheidung getroffen. Er selbst hat euch ja für immer zur Gemeinschaft mit seinem Sohn, unserem Herrn Jesus Christus, berufen. Das soll unser Ziel sein, dass nichts uns von Jesus trennt. Jede Stunde. Jeden Tag. Dass wir sagen können, wie Jesus gesagt hat. Jesus Christus hat sündlos gelebt. Aber was hat er immer wieder gesagt? Mein Vater und ich sind. Und welche soll meine Erfahrung sein? Mein Vater und ich sind ein. Das ist Harmonie. Das ist Gemeinschaft. Die trübselige Zeit wird stattfinden. Die sieben letzten Plagen werden auch stattfinden, parallel, ja. Aber wir wissen, Jesus Christus wird auch kommen. Aber werde ich vorbereitet sein? Bitte lass uns darüber nachdenken. Nicht über das, was eines Tages geschehen wird, sondern über das, was heute geschehen muss. Möge der Herr uns segnen. Amen. Lass uns beten. Wir sagen dir Dank, unser allmächtiger Gott, für deine große Liebe. Wir danken auch, dass du uns hilfst, dein Wort zu verstehen, sodass wir uns auch freudig vorbereiten auf die Wiederkunft Christi. Nun mögest du uns befreien von Ängste, von Unsicherheit. Gib, dass wir uns dir völlig ergeben, dass du in uns wirken kannst und dass wir vorbereitet auf die Wiederkunft Christi warten. Und diese Freude wird auch andere Menschen anstecken. Diese Zuversicht, diese Gemeinschaft mit dir, und hilf uns, ein Segen zu sein für unsere Lieben und für unsere Mitmenschen. Mögest du bitte hier die Gemeinde segnen, bleibe mit jedem von uns. Wir bitten und wir danken in Jesu Namen. Amen.